Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Wir kommen zur letzten Folge unserer Josef-Serie. Es geht noch einmal um die Parallelen zwischen Josef und dem Messias Jesus. Wir sind bisher gekommen auf Nummer 153. Und zwar bis ins Kapitel 45. Und jetzt fahren wir mit 154 auf dem Blatt weiter. Und jetzt ganz wichtig für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, es ist schwierig, heute Abend zu folgen ohne das Blatt. Aber man kann das hier unterhalb des Bildes anklicken. Da gibt es einen Link, den man vielleicht öffnen muss. Und dann kommt man auf dieses Skript. Nun, der nächste Punkt, wir schauen uns an, Kapitel 45, darf ich bitten, Jerry, dass du uns liest, Vers 17 und 18.
Und der Pharao sprach zu Josef: Sage deinen Brüdern, tu dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir und eure Ich will das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen.
Noch ein bisschen weiter,
Vers 19. Und du bist beauftragt zu sagen, tu dies. Nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure kleinen Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Euer Auge sehe nicht mit Bedauern auf euren Hausrat, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Und die Söhne Israels taten so. Und Josef ging, gab ihnen Wagen und nach Befehl des Pharaos und gab ihnen Wegzehrung. Er gab ihnen allen einen jeden Wechselkleider und Benjamin gab er 300 Silberstücke. Um 5 Wechselkleider. Und sein Vater sandte er dies: 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater und den Weg.
Und danke, mal bis dahin. Also, ich habe auf dem Skript geschrieben: Josef schenkt seiner Familie Geschenke, die ein Vorgeschmack von dem großen Erbe sein sollten, dass sie später erhalten würden. Man muss sich ja nochmals vor Augen führen, Jakob war überzeugt, sein Sohn Josef ist tot. Das schmerzte ihn immer noch, furchtbar, tief in seiner Seele, aber für ihn war klar, Josef werde ich nie mehr sehen hier auf der Erde. Und nun wird klar, Josef lebt. Er ist der Herrscher von Ägypten. Und nun muss Vater Jakob vorbereitet werden, dass er bei dieser Botschaft nicht einen Herzinfarkt bekommt. Und deshalb schickt Josef ihm ägyptische Prachtwagen mit Geschenken und Gaben, die einfach alle Vorstellung von einem Mann in Kanaan und das erst noch in schlimmster Hungersnot übersteigen. Aber das sollte quasi als Vorgeschmack wirken, damit er erträgt, was alles noch an Reichtümern auf ihn zukommen würde. Wenn nämlich die Brüder Vater Jakob holen in Kanaan, um ihn für den Lebensabend in Ägypten unterzubringen. Man muss sich auch nochmals die Chronologie vor Augen führen. Die Josefsgeschichte beginnt ja damit, dass Josef mit 17 Jahren verkauft wird nach Ägypten. Also Vater Jakob hatte die 17 ersten Jahre mit Josef. Und dann kamen diese vielen Jahre dazwischen, wo er meinte, Josef ist tot. Und schließlich erfährt er, er lebt. Und was er noch in Ägypten verbringt mit Josef, dauerte 17 Jahre. Also diese Parallele ist wirklich interessant. 17 und 17. Und nun, Im Zusammenhang mit dem Messias Jesus habe ich auf dem Skript vermerkt, der Herr schenkt den Erlösten Geschenke, die ein Vorgeschmack von dem großen Erbe sein sollen, das sie später erhalten würden. Wir schlagen auf Römer 8, Vers 23. Der Römerbrief macht klar, dass Gott den Erlösten alles schenken wird. Er hat das Größte gegeben, seinen Sohn. Und darum sagt Römer 8, Vers 32, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also nicht nur das ganze Land Ägypten, sondern alles schenken. Das heißt, die ganze Welt im tausendjährigen Reich, das ganze Universum wird unter der Herrschaft von Christus sein. Und Christus wird das mit der Gemeinde teilen, die an seiner Seite regieren wird. Und das ganze Jenseits, die himmlische Herrlichkeit. Alles gehört uns. Und da hat Gott einen Vorgeschmack gegeben, und das ist eben Römer 8, Vers 23. Darf ich bitten, Jerry?
Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Jawohl, also was wir auch in der Zukunft erwarten, nicht nur, dass wir alles bekommen werden, sondern dass unser Körper, der jetzt noch krank werden kann, der eben leiden kann, der wird völlig erneuert werden. Das ist die Erlösung unseres Leibes. Das haben wir jetzt noch nicht. Aber Paulus sagt, wir haben die Erstlinge des Geistes. Das ist eine Anspielung auf die Erstlinge, die zuerst in Israel geerntet werden mussten, bevor man die Haupternte einbringt. Und so waren die Erstlinge, die man übrigens Gott im Tempel abgab, das war gewissermaßen der Vorgeschmack der Haupternte. Und hier wird gesagt, wir haben die Erstlinge des Geistes. Das heißt, wir haben schon einen Teil, aber noch nicht alles. Und was beinhaltet das? Zum Beispiel ganz konkret Epheser 1, 13, 14. Lies das vor, Jerry.
Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit.
Hier wird gesagt, nachdem wir das Evangelium geglaubt haben, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Und zwar hat er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dieser Heilige Geist wird hier auch genannt das Unterpfand unseres Erbes. Das ist also ein Geschenk, das die Garantie sein soll, dass alles andere später kommt. Und die Tatsache, dass wir seit Pfingsten als Gläubige den Heiligen Geist innewohnend haben, der, wie der Jesus in Johannes 14 sagt, auch in Ewigkeit bei uns bleibt und in uns sein soll, das haben die Gläubigen im Alten Testament so nicht gekannt. Es war auch üblich, dass der Heilige Geist bei Propheten auf sie kam, aber üblicherweise wieder wegging und wieder kam. Bei den Gläubigen bleibt er. Und das ist auch der Grund, warum wir so beten können, wie wir beten können. Wir denken, das ist ganz selbstverständlich, wenn wir so frei und so direkt zum Vater und zum Sohn beten können. Aber man muss zum Beispiel an der Klagemauer stehen und sehen, wie Menschen ohne den Heiligen Geist beten. Wenn man ihnen alle Gebetsbücher wegnehmen würde, das wäre eine Katastrophe. Die sind alle abhängig von den Gebetsbüchern. Und dann lesen sie so wippend, weil sie keine Webopfer mehr haben, wippend diese wunderbaren Gebete, Baruch Adonai Eloheinu, Melech Olam, Shehecheyanu und so weiter. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, der du uns erhalten hast, am Leben erhalten hast und so weiter. Aber wieso beten die nicht frei? Weil die den Heiligen Geist nicht haben. Und wir haben diese freie Beziehung und auch das Verständnis für das Wort Gottes. Da denken wir, das ist doch selbstverständlich, was wir über das Wort Gottes wissen können. Nein, überhaupt nicht. Das, was wir heute an Erkenntnis über das Wort haben dürfen, und zwar über jedes Bibelbuch, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und dann Jesaja, Kapitel für Kapitel, bis Offenbarung 22. Das, was Gläubige heute erkennen können, das haben früher Generationen überhaupt nicht gehabt. Im Alten Testament. Und das ist ein Riesenunterschied, dass wir dieses Unterpfand des Geistes haben. Und das ist die Garantie. Und alles andere, das kommt dann noch. Punkt 155. Josef ersetzt die ärmlichen Kleider seiner Brüder durch wunderbare Gewänder. Liest du 1. Mose 45, 22 nochmals.
Er gab ihnen allen einem jeden Wechselkleider und Benjamin gab er 300 Silberstücke und 5 Wechselkleider.
Also diese Wechselkleider, das sind Prachtgewänder aus Ägypten mit den besten ägyptischen Stoffen. Die waren ja Weltspitze, was die hinkriegten. Damals, das wissen wir aus der Archäologie. Nun, diese Brüder waren ja sehr eifersüchtig auf dieses besondere Kleid, Ärmelkleid, das Josef trug. Vater Jakob wollte damit bezeichnen, Josef habe ich zum Erstgeborenen eingesetzt anstelle von Ruben, der das alles verspielt hatte durch schwere Sünde. Die Brüder waren so eifersüchtig und jetzt kriegen die besten Gewänder, die man sich vorstellen kann. Nun, als Parallele. Der Herr ersetzt die ärmlichen Kleider der Erlösten durch wunderbare Gewänder. Schlagen wir auf Jesaja 64, 5. Dort hört man Israel in der Zukunft, wie sie ihre Schuld vor Gott erkennen. Und sie drücken das so aus.
Und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten rafften uns dahin wie der Wind.
Ja, also, was wird hier ausgedrückt? Unsere Gerechtigkeiten sind wie ein unflätiges Kleid. Man muss gut lesen. Das heißt nicht, unsere Ungerechtigkeiten sind wie ein schmutziges Kleid, sondern unsere Gerechtigkeiten. Das sind also Menschen, die plötzlich erkennen, all das, was wir aus eigener Kraft versuchten, an Gutem zu tun für Gott, erweist sich eigentlich als das Produkt unserer sündigen Natur. Unsere Gerechtigkeit, ein schmutziges Kleid. Und jetzt schlagen wir auf Jesaja 61. Vers 10, und da sieht man den Überrest Israels der Zukunft, der jubelt, wie dieses eigene Gewand, also auch alle Gesetzlichkeit des Judentums, äußerliche Werke, die werden empfunden als ein unflätiges Kleid und es wird ersetzt durch die Gerechtigkeit Gottes. Ja.
Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart angelegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide.
Also, hier wird gesprochen über die Kleider der Errettung. Also, Gott bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, das sind diese Kleider des Heils, dieser Mantel der Gerechtigkeit, die prächtigsten Gewänder. Und ich habe ja auch noch verwiesen auf Sacharja 3, 3 bis 5. Dort geht es um den Hohenpriester Israels, um Jeshua, der erste Hohepriester des zweiten Tempels. Und der Prophet sieht ihn dort im Traum mit schmutzigen Kleidern. Er stellt Israel dar. Und vor Gott waren sie schmutzig. Und dann wird gesagt, dass ihm diese schmutzigen Kleider weggenommen werden sollen und er soll Prachtgewänder anziehen. Auch da, durch die Vergebung, die Gott uns gibt, ist es gleichsam, wie wenn er uns prächtigst einkleidet. Und darum auch noch der Hinweis auf Lukas 15, 22, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der eben zurückgekommen mit seinen schrecklichen Kleidern, wird völlig neu eingekleidet. Da haben wir diese Parallele. Dann 156. Jakob erfährt ja schließlich, dass Josef lebt. Sein Herz hört fast auf zu schlagen. Also es kommt wirklich nahe zu einem Herzinfarkt, aber nicht ganz. Und glücklicherweise ist fast ein Herzinfarkt gar keiner. Und dann schließlich lesen wir, dass Vater Jakobs Geist ganz neu auflebt. Nach all diesen Leiden kann er plötzlich seelisch richtig wieder aufblühen. Und dazu Psalm 119, 50, wo der gläubige Überrest Israels prophetisch sich so ausdrückt. Liest du, Jerry, Vers 50 und dann gleich noch Vers 93.
Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat.
Also das Wort Gottes, das, was Gott uns in diesem Wort zusagt, das kann uns zum Aufleben bringen. Und 93.
Auf ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt.
Also nicht nur die Zusagen, auch die Vorschriften in Gottes Wort, die eben eine Freude sind für den Erlösten. Sie lassen einen aufleben. Parallele 157. Gott ermutigt Jakob durch gewaltige Verheißungen. Jakob entschließt sich, ich gehe nach Ägypten. In Beersheba, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, da zögert er irgendwie. Ist das wirklich der richtige Weg, nach Ägypten hinunterzugehen? Großvater Abraham hat das gemacht damals, es war falsch. Und jetzt gehe ich nach Ägypten. Aber Gott erscheint ihm im Traum in Beersheba, gerade an der Grenze zur Wüste, und macht ihm Mut, den Weg zu gehen. 46, 2.
Und Gott redete zu Israel in den Gesichten der Nacht und sprach, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Und ich will dir nach Ägypten, ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewiss heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen.
Ja, also er zögert, irgendwie hat er Angst, er könnte einen falschen Weg gehen. Und Gott sagt ihm, fürchte dich nicht. Und es ist ganz interessant, warum steht hier nicht Israel, Israel, sondern Jakob, Jakob? Warum? Was bedeutet Jakob? Fersenhalter, ja, das war ja, weil er damals im Mutterleib noch den Fersen seines Bruders gehalten hatte. Und wie nennt man den Reflex? Der Darwin-Reflex, der ist ja bei den kleinen Kindern, gerade ab der Geburt, so stark, dass sie das Körpergewicht heben könnten, oder? Kurze Zeit könnte man sie da nehmen und ihr eigenes Körpergewicht heben. Das ist ein ganz spezieller Reflex. Und der verliert sich dann nach ein paar Monaten. So. Das ist ja eben zuerst nur ein Reflex und dann wird das bewusst nach etwa 4 bis 6 Monaten. Und das ist etwas ganz Spezielles. Aber es ist eben so, der gleiche Ausdruck, Fersen halten, bedeutet im Hebräischen überlisten. Und so war Jakob der Name, der eben immer Ränke schmiedet, überlistet. Das ist der Ausdruck, kann man sagen, für sein Wesen in seiner sündigen Natur. Aber er hat eine Wende erlebt, als Gott ihm schließlich in diesem nächtlichen Kampf, wo er um Gottes Segen gerungen hat, den Namen Israel gab. Gottes Kämpfer. Und so ist Israel sein Name, kann man sagen, der erneuerte Jakob, der durch die Wiedergeburt erneuerte Jakob. Aber Gott sagt hier nicht Israel, Israel, sondern Jakob, Jakob. Weil er sich bewusst war seiner sündigen Natur. Ich könnte wie Großvater Abraham auch hier einen falschen Weg gehen nach Ägypten. Und dann wird er hier erinnert, aber trotzdem, Jakob, ist es jetzt richtig. Für Abraham war es damals falsch. Für dich ist es richtig, nach Ägypten zu gehen. Und Gott sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Und Gott sagt, ich komme mit dir. Und deine Nachkommenschaft wird ein Volk werden und sie werden dann ins Land Kanaan zurückkehren. Also unglaubliche Zusagen. Und so ist es auch mit dem Überrest Israels in der Zukunft, in der messianischen Zeit. Schlagen wir auf dazu Jesaja 41. Liest du, Jerry, Vers 10.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.
Und zu wem spricht Gott hier? Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe. Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes. Und so spricht Gott diese wunderbaren Verheißungen zu, eben sich nicht zu fürchten, nicht ängstlich umherzuschauen. Gott garantiert alles Weitere. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich stütze dich. Wunderbare Parallele. Und dann 158, in Kapitel 46, da lesen wir die Verse 29 und 30.
Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.
Ja, das war der Anfang der 17 Jahre in Ägypten. Und man sieht, es gibt so eine tiefe Gemeinschaft zwischen Jakob, der eben auch Israel heißt, und Josef, der ein Hinweis ist auf den Messias. Und die Parallele dazu ist die tiefe Gemeinschaft, die zwischen dem zukünftigen Überrest Israels, der sich übrigens nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. Zuerst in Israel 144.000. Aber das ist nur die Vorhut, die Erstlingsfrucht nach Offenbarung 14. Danach wird sich ein Drittel im Land bekehren. Und was dazu kommt, andere Stellen sprechen auch von einem Überrest im Ausland, der sich bekehren wird nach 5. Mose 30, 1 bis 2. Und der dann noch im Letzten zurückkehren wird nach der Wiederkunft Christi. Dieser Überrest Israels wird eine so tiefe Beziehung haben zu dem Herrn Jesus. Und das sehen wir sehr eindrücklich in Offenbarung 14, wo eben, man kann sagen, diese Vorhut, die 144.000 beschrieben werden. Liest du Offenbarung 14, 1 bis 5.
Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.
Wenn du kurz stoppst, erkläre ich etwas. Hier haben wir in der Offenbarung eine Vorausschau, ein sogenanntes Flash-Forward. Hier wird auf die Wiederkunft Christi vorausgesehen. Er wird ja kommen auf dem Ölberg und dann geht er hinüber auf den Tempelberg, dazwischen ist Kidron-Tal, und dort wird er sich mit den 144.000 auf dem Tempelplatz versammeln. Das Lamm mit den 144.000. Und das passt gut, das sind nämlich genau 144.000 Quadratmeter. Also, aber das ist jetzt ein Zusammentreffen, nicht wahr? In der Bibel wird nicht mit Metern gerechnet, sondern mit Ellen. Aber es ist jetzt einfach so. Und die tragen seinen Namen, den Namen des Lammes, an der Stirn. Hier hinter diesen Knochen da vorne liegt der Teil der Frontallappen, der für Organisieren, Planen zuständig ist und noch mehr. Also Jesus Christus ist das Zentrum ihres Planens und Denkens. Und auch der Name des Vaters dort. Und dann wird gesagt von Vers 2.
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren.
Also, die werden auf dem Tempelplatz ein Lied singen. Und zwar ein Lied, das sie vorher online vom Himmel her hören. Das neue Lied, das ist das Lied der Erlösung, wird auch in Offenbarung 5 erwähnt, wo die Gemeinde, die 24 Ältesten, das singen im Himmel. Das hören die dann auf der Erde und die werden in der Lage sein, dieses Lied zu singen. Aber das ist so schwierig, niemand kann das auf der ganzen Erde singen. Nur sie können dieses Lied lernen. Und dieses himmlische Lied charakterisiert sie. Und dann weiter, Vers 4.
Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihren Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig.
Also eine totale Hingabe. Lügen ist ein No-Go. Und über ihrem Leben steht, sie folgen dem Lamm, wo irgendes hingeht. Wenn das von uns gesagt werden könnte. Unser Leben ist gekennzeichnet, er oder sie folgt dem Lamm, wohin irgendes geht. Das wäre das perfekte Urteil. Also das wäre der schönste Grabstein, den man sich wünschen könnte. Wenn es dann nicht gelogen ist, sondern stimmt. Ja, und die sich auch moralisch rein erhalten haben. So wird dieser Überrest beschrieben und da in Gemeinschaft mit dem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus, auf dem Tempelberg. Und das ist so schön illustriert durch diese Gemeinschaft hier zwischen Jakob und Josef. Gehen wir weiter zu Punkt 159. Die Brüder Josefs werden entsprechend ihrer Fähigkeiten zu Herrschaftsaufgaben eingesetzt. 1. Mose 46, 31 und weiter bis 47, 6.
Und Josef?
Dort, ja, das können wir jetzt nicht alles lesen. Aber da wird klar gemacht, Josef möchte, dass seine Brüder auch höhere Aufgaben bekommen in Ägypten. Jetzt setzt er die ein. Und das entspricht auf dem Blatt, der Überrest Israels wird entsprechend seiner Fähigkeiten zu Herrschaftsaufgaben eingesetzt werden. Und da habe ich verschiedene Stellen angegeben. Jesaja 53, 12, wo gesagt wird, dass der Messias einmal mit den Mächtigen zusammen die Beute teilen wird. Und das ist der Überrest Israels, der die Herrschaft des Messias über ganz Israel und dann über die ganze Welt wird er teilen. Das wird ein Schock sein für alle Israelhasser und alle Antisemiten. Israel, die Weltmacht, jawohl. Aber eben nicht jetzt, sondern dann, wenn der Messias kommt. Er wird alles mit ihnen teilen. Und ich habe auch noch hingesetzt, Lukas 19, Vers 17, das ist das Gleichnis mit den Pfunden, wo der Herr Jesus klar macht, dass auch die Erlösten der heutigen Zeit, also der Gemeinde, für ihre Treue in der jetzigen Zeit werden sie einmal belohnt werden, sodass sie auch im tausendjährigen Friedensreich des Messias herrschen werden. Dann wird gesagt, der eine über 5 Städte, ein anderer über 10 Städte. Also so mit dem Herrn die Herrschaft teilen. Und das ist eigentlich vorgeschattet eben durch dieses Mitherrschen der Brüder Josefs zusammen mit Josef. Nächster Punkt, 160. Da liest du uns wieder vor, 47, 7 und 10.
Und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao und ging vom Pharao hinaus.
Jawohl, und dann Vers 10.
Und Jakob segnete den Pharao und ging vom Pharao hinaus.
Man muss sich vorstellen, ein Hirte aus Kanaan, ein alter Mann, von Wind und Wetter, gegerbte Haut, durchfurchtes Gesicht, der kommt in den Palast, in den Königssaal des höchsten Herrschers der ganzen Welt damals. Ägypten war die Zivilisation Nummer 1. Der geht hin und segnet den Pharao. Das ist unglaublich. Aber er wusste natürlich, ich bin der Auserwählte aus der messianischen Linie. Aus dieser Linie wird einmal der Erlöser der Welt kommen. Nicht über die Linie der Pharaonen. Jesus Christus ist nicht über die Linie Pharaonen gekommen, sondern über diese Linie von Jakob Israel. Und so war er sich bewusst, dass er in den Augen Gottes größer ist als der Pharao. Und er segnet ihn. Hebräer 7 macht ja klar, immer der, der in der Stellung vor Gott höher ist, segnet den Geringeren. Und das macht er hier. Aber die Parallele ist nun die, Israel wird der Nation der Welt zum Segen werden. Sacharja 8. Liest du, Jerry, Vers 13. Da geht es um die Zukunft Israels im tausendjährigen Reich.
Und es wird geschehen, wie ihr, Haus Juda und Haus Israel, ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände.
Ja, das reicht, danke. Also, Israel wird für die Welt ein Segen sein in der Zukunft. In der Vergangenheit ein Fluch. Ja, wenn man nur denkt daran, wie sich die Nazis an dem jüdischen Volk vergriffen haben. Und Gott hat schon Abraham verheißen in 1. Mose 12, Vers 3, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und wenn jemand sagt, ja, aber das hat Gott zu Abraham gesagt. Ja, zu Abraham, dem Stammvater. Nun, in 4. Mose, in den Gedichten von Bileam, dort wird Israel direkt angesprochen, dass Israel eben zum Fluch wird, wenn man Israel flucht. Und zum Segen, wenn man Israel segnet. Und wenn man denkt, die Nazis, die wollten 1000 Jahre herrschen. Das war die Idee. Ein 1000-jähriges Reich wollten sie aufrichten. Nach 12 Jahren krachte es tosend zusammen mit 12 Millionen Toten, Verletzten und Vermissten. Das war dieser Fluch. Und wenn wir denken an die jüngere Geschichte, der Gazastreifen regiert durch die Hamas, diese schreckliche Terrorarmee, hat beschlossen, wir vernichten Israel. Und zwar in Zusammenarbeit mit Hisbollah im Libanon, mit unseren Proxys in Syrien, Irak, Iran und mit unseren Proxys, den Houthis in Jemen. Koordiniert mit Raketenangriffen. Und was ist geschehen? Nach einem Jahr ist der Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. Das ist genau dieser Fluch. Aber in der Zukunft wird Israel für die ganze Welt zum Segen werden. So wie Jakob Ägypten mit dem Pharao gesegnet hatte. Dann weiter, 161. Die Geschichte Jakobs war von viel Traurigem und Bösem gekennzeichnet. Liest du, was Jakob dem Pharao erzählt in Vers 9?
Und Jakob sprach zum Pharao: Die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie haben die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft nicht erreicht.
Ja, man denkt, ein Mann, 130, heute ist, scheint es irgendwie, man bricht kaum die Limite von 120. Aber Jakob, 130 Jahre, und er sagt, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und wenn man die Geschichte Israels überschaut, nur allein schon die letzten 2000 Jahre, dann sieht man die Erfüllung von 5. Mose 28, 15 bis 68. Auch schon früher zurück, wenn man denkt, die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien, dann die Wegführung der Südstämme nach Babylon. Auch da haben sich viele Verse schon erfüllt aus 5. Mose 28, 15, schließlich bis 68. Man kann in diesem Kapitel die ganze Geschichte Israels mit diesen Wegführungen, 3 Wegführungen werden dort angedeutet, nach Assyrien, nach Babylon und dann ab dem Jahr 70 die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes. Es ist so elend, dass man in den Synagogen weltweit dieses Kapitel nur mit gedämpfter Stimme vortragen kann. Wenn der Chazan das mit singender Stimme vorträgt. Lesen wir ganz kurz aus 28, 64, um ein Beispiel zu haben.
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, deine Fußsohlen wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben. Erlöschende Augen der Augen und Verschmachtung der Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hängen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchtest, und wegen der Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst.
Danke, bis dahin. Das hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Man könnte meinen, der Schreiber war nicht Mose vor über 3.500 Jahren, sondern jemand, der in Auschwitz war, vor Ort. Und wenn man so die Geschichte Israels, gerade in den 2000 Jahren, die gekennzeichnet war durch den von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, gehasst, geächtet, heimatlos. Dann muss man sagen, wie Jakob sagt, böse waren die Tage meiner Fremdlingschaft. Aber dann, Parallele 162, die Familie Jakobs, Israels, bekam das beste Teil. Lest du nochmal 47, 11.
Und Josef siedelte seinen Vater und seine Brüder an und gab ihnen ein Besitztum im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Land Ramses, wo wie der Pharao, so wie der Pharao geboten hatte.
Jawohl. Ägypten ist ja weitestgehend nur eine Wüste. Und da gibt es fruchtbares Land entlang des Nils, von Norden bis Süden. Aber ganz im Norden, da haben wir das sogenannte fruchtbare Delta. Und das ist wirklich eine wunderbare Gegend. Ich habe mal eine Zugfahrt gemacht, die Strecke Alexandria-Kairo. Ist wunderbar, das Grün dort, im Kontrast eben zur gewohnten Wüste. Und dort in diesem Delta bekam Israel ein ganz besonderes Anteil in Goshen. Da, wo die Städte Ramses und Pithom waren. Das beste Teil. Und in Jesaja 61, 6 lesen wir, dass Israel von Gott in der Zukunft das beste Teil bekommen wird. Liest du es auch noch vor? Jerry, Jesaja 61.
Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man euch nennen, und ihr werdet die Reichtümer der Nationen genießen und in ihrer Herrlichkeit eintreten. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben, und anstatt der Schande wird sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben.
Ja. Eine grandiose Beschreibung. Man wird erinnert an die Geschichte von Hiob. Nach all seinem Leiden bekommt er alles doppelt zurück an Segen. Und so wird Israel nach all diesen Leiden wie Hiob das Doppelte an Segnung bekommen. Verbunden mit ewiger Freude. Dieser Ausdruck, ewige Freude, das ist grandios. Und dann 163. Der Reichtum der Nationen kam zu Josef. In 47, Vers 14 wird gesagt, dass dadurch, dass Ägypten unter Josef so viel Korn verkaufen konnte, kam schließlich alles Silber aus Kanaan und weiterer Umgebung nach Ägypten. Und aus ganz Ägypten gaben die Ägypter an Josef alles Silber ab. Also eine totale Konzentration der Reichtum der Nationen wird zusammengefasst, kommt zu Josef. Und die Parallele ist eindrücklich. Der Reichtum der Nationen wird zu dem Messias nach Israel kommen. Schlagen wir ganz kurz auf, Jesaja 60. Jesaja 60, Verse 5 und 11, bitte.
Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben und weit werden. Und deine Tore werden beständig offen stehen, Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen werden, damit der Reichtum der Nationen und ihre weggeführten Könige zu dir gebracht werden können.
Jawohl, und schon Vers 5.
Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen.
Danke. Der Reichtum der Nationen wird nach Israel gebracht werden, zum Messias. Und an dieser Stelle habe ich gedacht, wer mag sich noch erinnern? Das sind einige Jahre her. In den Medien wurde überall davon geschrieben, und das hat sehr viel Hass auf Juden geweckt. Und zwar hat man festgestellt, dass seit der Nazizeit ganz viele Versicherungen Geldwerte horten von Juden, die sie nie mehr rausgegeben hatten. Und die Banken horteten Geldwerte von Juden, die einfach niemand mehr bekam. Aber die gehörten Juden. Und da haben einige dann sich juristisch eingesetzt, dass diese Versicherungen und diese Banken, dass die jetzt auszahlen. Und natürlich war das rechtens. Denn dieses Geld gehörte nicht den Versicherungen und nicht den Banken. Aber das hat so viel Hass geweckt auf Juden. Immer diese Geldgierigen, die das haben möchten, was ihnen gehört. Okay? Aber irgendwie hat es mir leid getan und ich habe gedacht, man müsste ein bisschen Geduld haben. Der Moment kommt, Jesaja 60. Der Reichtum der Nationen wird kommen. Gott hat das auf dem Programm. Und all das Gestohlene wird auch die Kunstschätze und auch diese Meistergeigen von jüdischen Violinisten, die die Nazis abgeknüpft haben und so weiter, alles, aller Reichtum der Nationen wird wieder zurückkommen. Aber manchmal braucht es etwas Geduld. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Josef, die einzige Hoffnung. In Vers 15 von Kapitel 47 lesen wir, dass die Ägypter, die waren in Not, die hatten kein Geld mehr. Und die einzige Hoffnung war noch, einfach zu Josef zu gehen. Josef war für sie die einzige Hoffnung, um zu überleben. Und im Neuen Testament, 1. Timotheus 1,1, stellt der Apostel Paulus vor, Jesus Christus, unsere Hoffnung. Also eine ganz eindrückliche Parallele. Niemand kann unsere wirkliche, echte Hoffnung sein, als nur Jesus Christus. Und die Ägypter sagen schließlich zu Josef, wir können nichts mehr bezahlen. Du kannst uns haben. Sie verkaufen sich, sie geben sich Josef. Und so kauft Josef die Ägypter auf. Aber die Parallele ist wunderschön. In 1. Korinther 6, Vers 20 wird nämlich gesagt, dass die an Jesus Christus Gläubigen, dass sie durch einen Preis erkauft worden sind. Nicht durch einen Preis, sondern im Griechischen ohne Artikel, aber im Deutschen muss man dann übersetzen mit durch einen Preis, aber man muss lesen, ihr seid durch einen Preis erkauft worden. Um zu betonen, was der Herr Jesus bezahlt hat. Aber nun gehören wir ihm. Auch 1. Korinther 7, 23 macht das klar, dass wir sein Eigentum sind, von ihm erkauft. Und weiter, 147, Josef kauft dann auch das ganze Land Ägypten auf. Und es ist interessant, in der Archäologie hat man festgestellt, in der Zeit von Pharao Amenemhet III., das ist gemäß der strikten Chronologie der Bibel, der Pharao der Hungersnot, der Adel verliert dort seine ganze Macht. Eben, Josef kauft das ganze Land auf und die Parallele dazu ist, der Jesus am Kreuz hat nicht nur die Erlösten erkauft, sondern er hat die ganze Welt erworben. Und das ist ein Gedanke, den man nicht so oft hört, aber man muss daran denken, in dem Gleichnis Matthäus 13, Vers 44, wo ein Mann einen Schatz im Acker entdeckt. Da geht er hin und er gibt alles hin, seinen ganzen Besitz, um nicht diesen Schatz zu kaufen, sondern den ganzen Acker. Natürlich, der Acker ist ein Hinweis auf die Gemeinde, die Jesus Christus, indem er den höchsten Preis bezahlt hat am Kreuz, erworben hat. Aber warum auch noch den Acker? Nun, im gleichen Kapitel, Matthäus 13, ich habe die Stelle auch angegeben, 44 und 38 muss man zusammennehmen, dann wird dort erklärt, dass das Symbol des Ackers, der Acker ist die Welt. Und so hat der Herr Jesus eben durch sein Werk am Kreuz nicht nur Anspruch bekommen auf alle, die an ihn glauben, die er gekauft hat, sondern er hat eigentlich die ganze Welt gekauft. Und darum übrigens in der Offenbarung, wer ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln, das Buch der Gerichte über diese Welt zu öffnen? Niemand. Niemand im Himmel und niemand auf der Erde wird gefunden. Und schon beginnt Johannes zu weinen. Im Himmel. Man kann auch im Himmel weinen. Und dann wird er getröstet, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Also Jesus Christus wird dort erwähnt. Und dann schaut er herum und was sieht er? Er sieht nicht einen Löwen, sondern er sieht ein Lamm wie geschlachtet. Das Lamm wie geschlachtet, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und so hat der Jesus, das Lamm Gottes, eben das Recht erworben auf die ganze Welt. Und darum hat er auch das Recht, das Gericht über eine gerichtsreife Welt zu bringen. Also diese Parallele. Und ich habe dann noch hinzugefügt, die Stelle Kolosser 1, Vers 20. Und das ist eine seltsame Stelle, weil dort geht es darum, dass alle Dinge versöhnt worden sind durch Jesus Christus. Und da muss man nicht meinen, das gibt jetzt Allversöhnung. Einmal werden alle in den Himmel kommen. Nein, die Bibel macht klar, wer das Erlösungswerk des Herrn Jesus nicht annimmt, geht verloren. Und trotzdem heißt es dort, liest du, Jerry?
Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.
Ja, danke. Also hier wird gesagt, dass durch ihn alle Dinge versöhnt werden. Und das bedeutet nicht alle Menschen. Denn die Menschen, die kommen in Vers 21, dann sagt Paulus, und, ich habe in meiner Bibel ganz speziell das Wort und angestrichen. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem liberalen Pfarrer, der sagte, viele Wörter sind gar nicht wichtig in der Bibel. Zum Beispiel und. Also kann die Bibel auch nicht inspiriert sein. Nein, jedes Wort ist wichtig. Und hier dieses und ist ganz wichtig. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches. Also die Menschen sind nicht inbegriffen in allen Dingen. Sondern das kommt noch dazu. Alle Dinge meint wirklich im Kontrast zu den Personen das Universum, die ganze Welt. Aber wie kann man alle Dinge versöhnen? Nun, die Grundbedeutung von versöhnen, das griechische Wort, die Grundbedeutung ist das Teilwort alasso. Und das heißt im Griechischen wechseln, umtauschen. Zum Beispiel Geld wechseln. Und darum hat dann eben der Ausdruck hier im Griechischen den Sinn von Feinde in Freunde zu wechseln, umwandeln. Und wenn alle Dinge versöhnt werden, was heißt das? Das heißt genau so, wie es in Hebräer 1, Vers 10 heißt, dass einmal Himmel und Erde vergehen werden und dann wird das nicht im Nichts aufgelöst, sondern es heißt, und sie werden verwandelt werden in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Petrus sagt in 2. Petrus 3, alle Elemente werden aufgelöst werden, also die Atome werden gespalten werden und werden zerschmelzen, also Kernfusion, im Brande. Und dann heißt es, dass Gott uns einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Aber nicht aus dem Nichts, wie damals in 1. Mose 1, sondern alle Dinge werden umgewandelt werden. Und das alles aufgrund des Erlösungswerkes des Herrn Jesus. Also nicht nur Menschen werden mit Gott versöhnt, Feinde werden Freunde Gottes, sondern die ganze Schöpfung wird umgewandelt werden. Ja, das war jetzt ein großer Exkurs, ausgehend von Josef kauft das ganze Land Ägypten. Dann Punkt 168. Josef wird vorgestellt als der Erhalter des Lebens. Das Leben hängt von ihm ab. Und die Menschen sagen ihm, du hast uns am Leben erhalten. Und Gott wird in 1. Timotheus 4, Vers 10, und damit auch der Herr Jesus, genannt der Erhalter aller Menschen. Der auch grundsätzlich eben Menschen, Gläubigen und Ungläubigen, eben Nahrung gibt, dass wir erhalten bleiben. 169. Josefs Gnade für alle in Ägypten. Die sagen ihm ja dort, du hast uns am Leben erhalten. Mögen wir Gnade finden in den Augen meines Herrn. Die suchen also wirklich die Gnade von Josef. Und das Wort Gnade, chen, bedeutet auch Wohlgefallen. Angenommen sein. Also die suchen das Angenommensein von Josef und zwar alle in Ägypten. Und da habe ich hingesetzt als Parallele 2. Thessalonicher 3, Vers 18. Dort wünscht Paulus und sagt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Also sein Wohlgefallen, seine Gunst, sein Erbarmen, das alles da drin enthalten. 170. Israel vermehrte sich sehr unter der Herrschaft von Josef. Das wird gesagt in Vers 27. Liest du noch?
Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Gosen. Und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und mehrten sich sehr.
Ja. Und die prophetischen Worte sagen im Blick auf die Zukunft Israels, unter der Herrschaft des Messias wird sich Israel unglaublich vermehren. Das wird geschrieben in Hesekiel 36, 37, dann 37, Vers 26 und sehr schön in Jesaja 49, 19 bis 21, da wird gesagt, dass Israel sagen wird, wir haben keinen Platz mehr für all die Kinder. Und was dann? Nun, dafür ist auch gesorgt. Nicht wahr? Das Land wird ja beschrieben für das tausendjährige Reich in Hesekiel 46, 47. Und die Südgrenze ist der Bach Ägyptens, das ist Elarisch, ganz nahe, wo die Grenze auch heute zu Ägypten verläuft. Und im Norden wird es aber hinaufgehen bis zum Euphrat, also über libanesische, syrische Gebiete bis zum Euphrat. Aber Gott hatte in der Bundesphase 1. Mose 15, wo er mit Abraham einen Bund schloss, gesagt, das Land soll sein vom Strom Ägyptens. Das ist hebräisch nicht Nachal, Mitzrayim, der Bach Ägyptens, sondern Nahar, Mitzrayim, das ist der Nil. Und bis zum Euphrat. Das heißt, die Wüste wird ja aufblühen nach Jesaja 35. Die ganze Negev-Wüste wird aufblühen, die ganze Sinai-Wüste. Und Israel wird die Siedlungen ausdehnen können über die ganze Sinai-Halbinsel. Und über die ganze Negev-Wüste, die auch heute weitestgehend unbewohnt ist. Ja, gehen wir weiter. Wir müssen ja noch zum Schluss kommen. 171. Israel, Jakob, betete Gott an im Rückblick auf alle Treue Gottes in der Vergangenheit. Das haben wir schon ausführlich angeschaut. 47, 31, wo schließlich Jakob über der Spitze seines Stabes, wir haben das erklärt, das muss so übersetzt werden, hat er Gott angebetet. Also im Rückblick hat er Gott angebetet. Nach all diesen traurigen Wegen und Umwegen, die er gegangen ist, hat Gott ihn aber zum Ziel geführt. Und Israel wird Gott anbeten im Rückblick auf alle Treue Gottes in der Vergangenheit. Psalm 107 ist ein Psalm, der eine Übersicht gibt über die ganze Geschichte Israels von Ägypten bis ins tausendjährige Reich. In verschiedenen Abschnitten. Und die ersten Verse rufen Israel auf im tausendjährigen Reich. Im Rückblick in all diesen Wegen die Gnade und die Güte Gottes zu erkennen. Also wie Jakob, der anbetet über seinen Stab, rückblickend ganz am Ende seines Lebens, als er 130 war. Und weiter, 172, Ephraim und Manasse werden als zwei Stämme gerechnet. Da kann man das ganze Kapitel 48 nochmals lesen, das haben wir aber schon gemacht. Und dort haben wir gesehen, dass Vater Jakob die Söhne Ephraim und Manasse von Josef für sich adoptiert. Ganz eigenartig, ein Großvater, der die Enkel adoptiert. Aber er segnet den Jüngeren Ephraim, indem er die Hände kreuzt. Und Ephraim wird besonders gesegnet. Und im tausendjährigen Friedensreich, Hesekiel 47, 4 bis 5, wird eben Ephraim und Manasse gesondert einen Streifen im verheißenen Land, eben in dieser Beschreibung von Elarisch, hinauf bis zum Euphrat bekommen. Aber Ephraim näher bei Jerusalem, dem Hebopfer, weil er der Erstgeborene ist. Dann 173. Ja, das haben wir jetzt gerade gehabt. Ephraim bekam den Vorzug vor Manasse. Und darum wird auch Ephraim im tausendjährigen Reich gegenüber Manasse einen Vorzug bekommen, wie gesagt, näher bei Jerusalem. Dann 174. Jetzt geht es um den Segen Jakobs über seinen Sohn Josef in Kapitel 49. Da haben wir, das ist einfach Erinnerung, Rekapitulation. Er nennt ihn ja Sohn eines Fruchtbaumes. 49, Vers 22 ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Nicht ein Baum in der Wüste ohne Wasser, sondern ein Baum, der seine Blätter gibt, genauso wie das Psalm 1 beschreibt. Der Mann nach Gottes Gedanken, der auf seinen Wegen wandelt, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht und seine Blätter bringt. Und in Psalm 1, wenn es geht, glückselig der Mann. Das kann jeder für sich nehmen. Aber letztlich weist das hin auf den Gerechten. Und das ist der Messias. Das sich durch das ganze Psalmbuch hindurchzieht und eben das Vorbild ist für jeden Mann Gottes, für jede Frau Gottes. Dann 175. Josef wird beschrieben, das haben wir auch gesehen, als Sieger über seine Feinde. 1. Mose 49, 23 bis 24. Und in Offenbarung 19, 11 sehen wir den Herrn Jesus, wie er als Messias aus dem Himmel kommen wird. Der Himmel ist offen und der Messias kommt aus dem Himmel heraus und besiegt alle seine Feinde. 176, Josefs Pfeile werden ganz speziell erwähnt in diesen Versen, besiegen die Feinde. Und im Psalm 45, 6 und Habakuk 3, Vers 11 werden die Pfeile des Messias, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, werden ganz besonders erwähnt. Diese Pfeile, die die Feinde treffen werden. Und dann sagt Jakob über Josef, 177, dass der Segen des Allmächtigen auf Josef ruhen wird. Und da habe ich als Parallele Psalm 72, gerade den ganzen Psalm, hingesetzt. Dort wird nämlich der Messias beschrieben im tausendjährigen Reich und wie die ganze Erde durch ihn gesegnet wird, weil eben der Segen des Allmächtigen auf dem Messias Jesus sein wird. Und 178, Jakob sagt, die Hilfe Gottes ist mit Josef. Und die Hilfe Gottes für den Messias, in Apostelgeschichte 10, Vers 38, beschreibt Petrus den öffentlichen Dienst des Herrn Jesus, den er jahrelang miterleben durfte. Und er sagte, er ging umher, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Die Hilfe für den Herrn Jesus als Mensch. Er wurde wahrer Mensch. Und dann bekommt Josef einen ganz besonderen Namen in Vers 26. Er wird genannt der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Und das hat er schmerzlich erlebt. Er war isoliert von seinen Brüdern in der Familie. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Am Morgen haben sie ihm nicht mal Shalom gesagt, sagt der Bibeltext. Und später haben sie ihn nach Ägypten verkauft. Er war wirklich der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Aber dann wurde er zum Herrscher über Ägypten. Und der Jesus wird beschrieben in Johannes 2, Vers 24. Er hat Zeichen und Wunder getan und Menschen haben an ihn geglaubt, aber es war nur äußerlich. Und das heißt dort, dass der Herr Jesus sich ihnen nicht anvertraute, denn er wusste, was in den Menschen war. Der Jesus hat nicht einfach zu allen Vertrauen. Und so fühlte er sich sehr einsam. Und in Markus 14, 50 habe ich hinzugefügt, da heißt es, alle flohen, sogar seine Jünger. Und schließlich war er ganz allein, der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Aber 1. Mose 49, 28 sagt, dass Jakob alle 12 Stammväter gesegnet hat. Und dieser Segen über alle 12 Stämme Israels wird in Hesekiel 48 bei der neuen Landverteilung beschrieben. Und dann kommt etwas sehr zu Herzen gehendes ganz zum Schluss. Kapitel 50, Vers 15. Wir haben das eigentlich schon angeschaut, aber aus einer anderen Perspektive. Die Stammväter zweifeln plötzlich nach dem Tod von Vater Jakob. Hat Josef uns wirklich vergeben? Oder wird er sich eines Tages noch rächen? Für das, was wir ihm angetan haben. Die bekommen also richtig Zweifel an der Vergebung. Und Psalm 77, Vers 10 habe ich hingeschrieben. Viele Psalmen beschreiben prophetisch den Überrest Israels, der durch große seelische Nöte gehen wird in der Zukunft. Und auch durch große Zweifel. Und die fragen sich dort, wird Gott uns wirklich wieder gnädig sein? Und irgendwie können sie die Vergebung nicht richtig fassen. Und das Problem hatten diese Brüder. Und sie gehen zu Josef. In 1. Mose 50, 17 sagen sie ihm zum ersten Mal im Bibeltext wiedergegeben. Vergib unsere Sünde. Unsere Ungerechtigkeit. Die hatten nie in den vorigen Kapiteln konkret gesagt. Die sind einfach zusammengebrochen. Und natürlich tat ihnen alles leid. Aber jetzt sagen sie es mal noch ganz konkret. Und so haben wir das auch in Jesaja 64, 5. Da sagt Israel, alle unsere Gerechtigkeiten sind unflat. Und sie bekennen wirklich ihre Sünde. Und die Brüder bitten in diesem Vers 17 um Vergebung. Vergib doch. Und so wird auch der Überrest nach Psalm 25, 19 Gott bitten, vergib uns. Und interessant, in diesem Vers nennen sie sich Knechte Gottes. Und so wird auch Israel in der Zukunft Knecht Gottes und Knechte Gottes genannt. Ich habe verwiesen auf Jesaja 44, 1, 2 und 65, Vers 9. Und dann so schön, Josefs herzliche Zusage der vollen Vergebung in weiteren Versen. Und so wird der Messias Israel herzlich die Vergebung zusagen. Ich habe hingewiesen, Jesaja 44, 22, wo er sagt, wie eine Wolke, die verschwindet, wie Nebel, der verschwindet, so hat er die Sünde getilgt. So dass man es nicht mehr findet. Wenn der Nebel einmal weg ist, man kann ihn nicht mehr zurückholen. Und schließlich sagt Josef in 50, Vers 20, ihr hattet zwar Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Gott hat das Böse in Gutes verwandelt. Und das ist das Prinzip von Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Sogar das Böse in unserem Leben kann der Herr in Gutes umwandeln. Und dann verspricht Josef in Vers 21, dass er die Nachkommen versorgen wird und dass er ihnen die Nahrung geben wird. Auch für seine Brüder und für ihre Nachkommen. Und so ist auch in Joel 2, 23 bis 26 am Ende der Drangsalszeit das Versprechen Gottes an Israel gerichtet. Er wird alles, was sie gelitten haben früher und was sie zu wenig zu essen haben, das wird er ihnen erstatten und für sie sorgen im Tausendjährigen Reich. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen.